Hallo ihr Lieben, ich bin Margret Mees und das ist Maggies Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise und erzähle euch Geschichten aus Psychotherapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik, Yoga, Rheuma und Krebsbewältigung und meinem Leben und hoffe, dass ein paar gute Anregungen für euch dabei sind. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, das ist Maggies Podcast, 9. Folge. Ich habe euch beim letzten Podcast erzählt, was Stress bedeutet und Stressbewältigung. Und ich hatte ganz schön viel Stress Ende 2006, als bei mir die ersten Symptome einer rheumatoiden Arthritis festgestellt wurden. Ich hatte, das war eine Klinik, Weihnachtsfeier gewesen, mit einem Oberarzt ganz schön durchgetanzt und anschließend, Tag später, hatte ich ganz dicke Zehengrundgelenke und diese Entzündungen in den Gelenken, also auch in den Fußgelenken, vor allen Dingen in den Kniegelenken, in den Handgelenken, Fingergelenken, die wurden immer schlimmer. Es entwickelte sich eine riesen Bäckerzyste. Das ist so eine Ausbuchtung unterhalb des Kniegelenks. Da läuft die Entzündungsflüssigkeit rein und es wurde immer schlimmer. Ich musste also zum Arzt gehen. Da wurde erstmal kein Rheuma festgestellt. Bei der zweiten Untersuchung dann sehr wohl. Ja, Rheumafaktor war dann positiv. Und ich bin dann in die Naturheilkundestation erstmal gegangen vom Immanuel Krankenhaus und erfuhr, dass das scheinbar auch ein sehr schlimmes Rheuma ist. Seropositiv nennen die das, die Mediziner. Und eine schlechte Prognose hat. Also so hat sich zumindest der Professor ein Stück weit mir gegenüber geäußert. Das war alles natürlich unglaublich schlimm für mich, weil ich war so gut wie nicht krank. Ja, ich war ja sportlich ziemlich fit. Ich habe gesurft, ich habe Yoga gemacht natürlich, ne, in bester Fasson. Und ich bin gejoggt und bin Ski gelaufen und plötzlich konnte ich noch nicht mal mehr runter auf meine Yogamatte kommen, weil die Entzündungen so schmerzhaft waren. Ja. Ich habe dann versucht, natürlich erstmal neben der klassischen Medizin, ne, ich wurde ja sofort von den klassischen Medizinern auf Methotrexat, auch ein Krebsmittel, eingestellt, auf Cortison. Natürlich musste ich, und das im Laufe der ganzen Jahre sehr häufig, Punktionen durchmachen, also die Entzündungsflüssigkeit wird rausgezogen und Cortison wird reingespritzt in die Gelenke, vor allen Dingen in die Kniegelenke. Und nebenbei werden natürlich verschiedene Medikamente gegeben, um überhaupt diese Symptomatik, und die ist bei mir und war bei mir sehr schwer zu beruhigen. Alternativ dazu habe ich natürlich sofort versucht zu begreifen, was kann ich tun. Und auf der Naturheilkundestation geht es vor allen Dingen um Ernährungsumstellung, ja, um Fasten, um Saftfasten in dem Moment. Da hat alles nichts genützt. Die Symptomatik wurde nicht besser. Die haben mich entlassen, nachdem sie mir dann doch eine Cortisonspritze ins Knie verpasst haben. Und so, dass ich tatsächlich immer auch zum klassischen Rheumatologen gehen musste, der mich dann immer mit Cortison versorgt hat und natürlich mir immerzu auch verschiedene Medikamente verschrieben hat. Nachher ging es um sogenannte Biologicals, wie Humira zum Beispiel oder Rituximab und wie sie alle heißen. Heute nehme ich Gott sei Dank nicht ganz so häufig wie vorgeschrieben, nämlich alle 14 Tage, Kevzara, das ist ein Biological auch, weil es ein Stück weit durch die ganzen alternativen Mittel besser geworden ist, aber noch nicht weggegangen ist. Rheuma gilt ja als eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist. Natürlich lassen das die ganzen alternativen Leute, ich habe so viele Heilpraktiker besucht in der Angelegenheit, nicht auf sich ruhen und sagen, doch, doch, ja, das geht schon. Ich habe Online-Kongresse besucht und habe versucht, alles Mögliche in die Wege zu leiten, um davon loszukommen. Bisher hat nichts wirklich durchschlagend geholfen. Also die ganze alternative Medizin besteht ja erstmal darin, dass du guckst, wie durch Laborwerte natürlich auch, wie bist du beieinander, welche Nahrungsergänzungsmittel fehlen eventuell, wie sieht der Darm aus, kannst du den Darm durch Probiotika fördern, ja, so dass überhaupt die ganzen guten Nahrungsergänzungsmittel als da sind. Calcium natürlich, Magnesium, Kalium, ja, beziehungsweise auch K2 nennt sich das. Vitamin ist es ja dann wohl. Das D3, das Sonnenvitamin, das uns fehlt, ja, habe ich genommen und nehme ich bis heute, ja. Dann gibt es, und im Moment nehme ich Lysin, ja, eine Aminosäure. Ich nehme natürlich Glucosamin, um meine Gelenke aufzubauen. Das habe ich beim Online-Schmerzkongress von einem guten Mediziner erfahren. Leute, nehmen mindestens 1500 Milligramm Glucosamin und ich glaube 800 Milligramm Chondroitin. Nun wollte ich aber nicht das auf tierischer Basis nehmen, also da ich das noch nicht so richtig vegan gefunden habe, lasse ich das jetzt erstmal weg. Nehme also Glucosamin, nehme, und das war ja ein ganzer Hype, ich glaube 2019 hatte ich das dann entdeckt, MSM, ja, das hatte ja auch eine österreichische, ich glaube Heilpraktikerin, sehr stark empfohlen bei Rheuma, eine Schwefelverbindung, hat aber auch in diesen hohen Dosierungen, die ich dann genommen habe, nichts genützt, hat es mir eher auch schlecht gehen lassen, ja. Irgendwann wird dir dann auch richtig übel. Aber so eine niedrige Dosierung nehme ich nach wie vor. Und ich nehme vor allen Dingen im Moment Alpha-Liponsäure und Coenzym, ja, dieses Ubiquinol. Das ist ganz, ganz gut. Neben natürlich meinen jetzt im Moment Probiotika für den Darm, damit der Darm überhaupt das ganze gute Zeug sozusagen gut aufnehmen kann. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, und der ist meistens bei uns nicht in Ordnung, weil wir sind ja sehr belastet durch zum Beispiel Schwermetalle, ne? Also durch unsere falsche Ernährung, also ich habe mich ja ewig lange doch falsch ernährt, ja, habe viel zu viel Gift zu mir genommen sozusagen. Natürlich Fleisch, Käse, Milchprodukte und alles Mögliche, was nicht so gut sein soll, gerade wenn man rheumakrank ist und dann nachher, wie ich ja auch noch Brustkrebskrank wurde, sollte man tunlichst auf diese Produkte verzichten. Und dann kommt natürlich durch Kosmetika, ich habe Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, meine Haare blondiert, da kommen Gifte zusammen. Kurz und gut, ich habe das natürlich auch untersuchen lassen. Ich habe einen viel zu hohen Aluminiumspiegel, Quecksilber und alle möglichen anderen Arsen, ja, Schwermetalle sind da im Blut gewesen. Ich habe zwischendurch mal eine Blutwäsche gemacht. Auch das wurde ja von einigen alternativen Medizinern empfohlen. Und da wurde dann festgestellt, dass ich wirklich diese Schwermetalle in mir habe. Und die müssen dann rausgeleitet werden. Die Frage ist nur eben, wie genau? Und das Ganze ist natürlich auch unglaublich teuer, weil die normalen Krankenkassen, die bezahlen das ja nicht. Und wenn du nicht gerade Privatpatient bist, die dann wenigstens einen großen Teil übernehmen, kannst du dabei arm werden, ne? Und ich habe natürlich auch das versucht. Ich habe im Online-Kongress zu Rheuma und zu Autoimmunerkrankungen gehört, dass Kurkuma zum Beispiel und sogenannte Kurkumin-Infusionen sogar gut sein sollen. Habe ich natürlich sofort meinen Heilpraktiker, den ich damals hatte, gefragt, Mensch, können wir das nicht mal probieren? Das war, glaube ich, 2020, als ich wieder die zweite Brustkrebserkrankung hatte und mich habe operieren lassen, wieder in Havelhöhe. Das ist eine wunderbare Ärztin, die mich da auch schon 2015 operiert hatte. Und Ich habe gesagt, Mensch, zum Fördern der Autoimmunerkrankung, zum Fördern des Immunsystems, wie wäre es mit einer Kurkumininfusion, habe ich gerade im Online-Kongress gehört. Und da wurden keine Kontraindikationen genannt, ne? Glaubt man nicht. Das geht dann auch ein bisschen holter die Polter dazu. Und da hat der Heilpraktiker nicht jetzt diese alten Untersuchungen sich nochmal angeguckt, zum Beispiel nach der Blutwäsche, wo nämlich dann doch schon stand, Kurkuma ist nicht das Geeignete für mich. Und meine Onkologin, die ich dann in Havelhöhe wieder bekam, sagte mir, nachdem ich ihr erzählte, Mensch, die Kurkuma-Infusion hat bei mir den schwersten Rheumaschub überhaupt ausgelöst. Ja, das konnte ich Ihnen schon gleich sagen. Ja, der Heilpraktiker leider nicht. Und dadurch habe ich, Leute, also wirklich ganz große Probleme bekommen und sehr starke Entzündungen auch in den Fingergelenken. Und tatsächlich ist mein Mittelfinger der rechten Hand steif geblieben. Also mein Stinkefinger, man glaubt es nicht. Ne? Wenn ich beim Blutabnehmen bin und sie sagt, ne, malen Sie mal die Faust, ja, dann ist es ganz lustig. Ne? Dann kommt also dieser Stinkefinger zum Ausdruck. Ja, also es ist natürlich überhaupt nicht lustig. Und so versuchte ich mich durch die ganzen Jahre durch eine wahre Odyssee hindurch zu bewegen, ja. Also die Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und zu versuchen, über zum Beispiel klassische chinesische, traditionelle chinesische Medizin durch die ganze Teegeschichte, ne? Du musst ja da Tees zubereiten, die auch nicht gerade besonders lecker schmecken. Ja, habe ich versucht, mich zu reinigen. Ich habe natürlich auch nicht nur die Naturheilkunde bemüht, sondern auch die Homöopathie. Ja, hat auch nichts geholfen, aber sehr, sehr gute Medizinerinnen, in dem Fall eine Medizinerin, die da ausgebildet war, hat versucht, mir zu helfen, hat nichts gebracht über Jahre. Ja, ich habe natürlich meine Zähne sanieren lassen. Amalgam ist alles raus. Ich habe noch im letzten Dezember habe ich noch meine Zähne noch mal untersuchen lassen von meiner wirklich topfitten Zahnärztin. Habe noch mal ein Röntgenbild von meinem Kiefer machen lassen. Habe noch mal diesen sogenannten Rantiswert bestimmen lassen. Alles in Ordnung. Ne? Also da sitzt, da schlummert keine Entzündung in vielleicht alten wurzelbehandelten Zähnen. Ja. Alles gut in der Richtung. Also ich weiß nicht, was ich nicht gemacht hätte, liebe Leute. Es hat alles nicht wirklich geholfen, sodass ich allmählich zum sogenannten Cortison-Junkie, kann man sagen, ne, geworden bin. Ich brauche immer ein Mindestmaß. Im Moment sind es immer noch 5 Milligramm Cortison, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und ich spritze mir das Kevzara, das Biological, nicht alle 14 Tage. Gott sei Dank muss ich nicht mehr, weil das alles doch durch die alternativen Dinge scheinbar sich entspannt hat. Und natürlich mache ich und versuche ich jeden Morgen mein Yoga-Programm zu machen. Ich mache das in Verbindung mit der Wim Hof-Übung, also Atemübung. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wim Hof ist wirklich klasse. Die Atmung hat er natürlich auch aus dem Kundalini-Yoga. Du atmest in besonderer Weise und das habe ich mit in meine Yoga-Praxis genommen. Und natürlich muss ich jetzt gucken, was ich überhaupt am besten im Yoga-Unterricht sowieso anbiete, ja, was ich auch noch ein Stück weit vormachen kann und was mir dann zu Hause morgens auf meiner Yogamatte auch gut tut. Und das habe ich verbunden mit einer sehr intensiven Yoga-Atmung, ne, von Wim Hof inspiriert. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder in der morgendlichen Session vorm Frühstück übe dann, ne? Also du atmest da 30 Mal ziemlich wie holotropes Atmen, ne? Das haben wir ja früher sehr gerne gemacht. Atmest du ein und aus, ja? hast dann eine Atempause nach der Ausatmung von erstmal einer Minute, dann anderthalb Minute. Du machst ungefähr 3 Runden und nach dieser 1 Minute atmest du ein vollständig und hältst den Atem für circa 15 Sekunden an und atmest dann wieder aus und gehst in die nächste Runde. Und das übernehme ich in mein ganzes Yoga-Programm. Ja, das tut natürlich sehr, sehr gut. Und ich versuche meinen Leuten im Yoga-Unterricht, ne, an der Volkshochschule Charlottenburg, Rathaus Charlottenburg, auch nahezubringen. Natürlich mache ich immer Pranayama mit denen und gucke, wie ich möglichst auch, ja, gelenkschonend, ne, mit denen Yoga mache. Und bestimmte Sachen kann ich einfach nicht mehr machen, ne. Also ich komme jetzt wieder einigermaßen auf meine Matte runter, aber 2007, als es anfing, wirklich die Hölle zu werden mit den Yoga-Übungen, kam ich gar nicht mehr runter. Ja, ich musste mich dann wirklich nur hinsetzen und meinen Unterricht aus der Entfernung machen, ne? Ich konnte nichts mehr vormachen so richtig. Ich musste am Modell arbeiten, ich musste genau erklären natürlich auch, worum es ging. Und die Leute sind trotzdem gekommen und diese Leute sind geblieben, was mich natürlich tierisch gefreut hat. Und ich habe meinen Yoga-Unterricht überhaupt nie ausfallen lassen müssen, obwohl ich meine Krücken dann im Auto gelassen habe, ne? Also ich konnte manchmal gar nicht mehr richtig laufen, geschweige denn meine 4 Treppen hier hochkommen, ne? Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich musste immer wieder Ibuprofen nehmen natürlich, ja, als Schmerzmittel. Und ich habe dann irgendwann mal auch die Glufinac verschrieben bekommen von meinem einen Rheumatologen. Ja, und was soll ich euch sagen? Die Glufinac hat mir erstmal geholfen. Du denkst, oh, ist ja klasse, die Schmerzen werden weniger, ist auch entzündungshemmend. Aber was passierte dann? Ich bekam tatsächlich Herzprobleme. Ich habe dann auch eine Studie, die in Aarhus in Dänemark gemacht worden ist, zu Diclofenac mir angeguckt. Und da steht tatsächlich drin, dass wenn du zu intensiv, ne, und zu lange Diclofenac nimmst, dass du Herzprobleme bekommst und die Gefahr, Herzinfarkt zu bekommen, zum Beispiel sehr stark ist. Oh Gott, das wusste ich alles nicht. Ich habe dann sogenannte Herzextrasystolen bekommen. Und stellt euch vor, in der Mittagspause am See in der Klinik mache ich einfach mal guter Dinge, wie ich bin, eine kleine Yoga-Übung. Also nur, ne, Arme hoch mit der Einatmung, gehe in die Vorbeuge mit der Ausatmung und komme wieder hoch mit der Einatmung und falle in Ohnmacht. Ich dachte, ich spinne, als ich das merkte, als ich wieder aufwachte, so halb unter der Bank da und meine Brille weg und eine Verletzung am Kopf, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich hatte tatsächlich schon gemerkt, ich kam eigentlich unmittelbar aus einer onkologischen Reha in Norddeutschland und hatte da schon geklagt, meinen Medizinern da, über so Präsymkopen nennt man das, über so Ohnmachtsanwandlungen. Und dann ging es wieder gut und man stellte dann fest, Mensch, ja, die Herzrhythmusgeschichte ist nicht so gut. Und dann bin ich sofort mit Blaulicht sozusagen, ja, mit der Feuerwehr von der Klinik abtransportiert worden ins Krankenhaus. Und da wurde ich natürlich in die Mangel genommen, da wurde ich untersucht und da wurde dann festgestellt, ja, Extrasystolen. Und ich musste dann gleich auch ins Herzzentrum mich da anmelden, ambulant, und da wurde Langzeit-EKG gemacht und da wurde das auch festgestellt. Und das Schlimme war, und ich glaube, das ist mit das Schlimmste gewesen, was ich je erlebt habe, neben diesen Schmerzen, ne, den Rheumaschmerzen und der Krebsoperation, beide Male habe ich ja meine Brust, ne, das war ja nur ein kleiner Knoten, meine Brust operieren lassen. Neben den Belastungen war also dieses fast in Ohnmacht fallen, dass dein Bewusstsein abhanden kommt, dass deine Sinne schwinden, plötzlich, ja? Du sitzt einfach da, du telefonierst und du merkst, du fällst gleich in Ohnmacht. Das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe, dass es sowas gibt, ne? Diese sogenannten Präsynkopen. Und das haben die dann festgestellt, bei mir haben mich aber trotzdem wieder nach Hause geschickt. Also ich bin da dann zur Klinik gewankt sozusagen von Potsdam aus, um mein Auto abzuholen. Und das ging dann einigermaßen. Und habe dann versucht, natürlich alle möglichen Alternativen auch zu finden, um diese Presumkopen loszuwerden. Man konnte mir aber nicht richtig sagen, was ich da machen sollte, weil das mit den Herzrhythmusstörungen war wohl noch nicht so schlimm, dass man mir schwere Medikamente dann anbot. Ja. Also habe ich dann eine Aufstellung gemacht dazu bei der Michaela Kaden. Das ist eine tolle Aufstellerin. Und dadurch ist es tatsächlich besser geworden. Es kam dann noch mal kurz zum Vorschein, aber im Moment und toi toi toi, seit mehr als einem Jahr, habe ich diese Extrasystolen bzw. diese Presynkopen nicht mehr. Ja. Ja, und durch diese Geschichten, ja, durch diese Odyssee gehst du oder bin ich gegangen bis heute. Und was habe ich nicht alles auch an Naturheilkunde probiert? Also nur, um mal ganz vollständig jetzt auch zu werden. Es gibt ja viele Online-Kongresse, die dir auch anbieten, zum Beispiel Fasten. Angemeldet gewesen zum Fasten mit Kokoswasser. Ich habe Intervallfasten natürlich gemacht, also so 12 bis 14 Stunden nicht zu essen, ne, damit du wirklich gut entgiftest, um dann wieder gut auch mit guter Nahrung loszulegen. Ich habe mindestens 8 Monate zwischendurch vegan gelebt, Leute. Und es ist für mich nicht einfach. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich glaube, ich habe das schon erzählt, ne? In Stenderup, das ist so ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein bei Flensburg. Und mein Vater war Schmied, meine Mutter Bäuerin. Und wir haben natürlich geschlachtet. Und ich bin aufgewachsen, natürlich mit dem besten Essen, auch aus dem Garten. Und natürlich mit Fleisch, mit Wurst, ja. Und ich liebe Brot. Ich liebe Brot und Butter. Und ich liebe Brot und Käse und Butter. Und ich liebe natürlich alles das, ja, wie ich groß geworden bin. Und ich sage euch eins, es war nicht einfach für mich, dieses ganze Verzichten zu lernen, ja, um wieder gesund zu werden. Und es hat auch nicht geklappt, ne? Bis meine eine Onkologin, die dann leider auch wegen Rheuma aufhören musste, leider nach meiner ersten Brustkrebserkrankung, sagte mir, Frau Meesen, nee, das ist nichts für Sie. Also ey, das geht gar nicht mit dem Vegan und den womöglich auch noch Rohkost, nur nein. Also hören Sie auf damit, ne? Und bis heute ist es so, dass ich überhaupt nicht dogmatisch sein möchte, dass ich das genießen möchte, was ich esse. Und wenn ich mal total Bock habe auf Brot, dann versuche ich eben möglichst auf Weizengluten zu verzichten. Das ist wohl auch wirklich so, dass das nicht gut tut. Ich nehme dann Dinkelbrot und da sind dann auch, weiß ich was, für Saaten mit drin. Ne? Und das tut mir sehr gut, das morgens dann bei mir im Bioladen schon gleich zu kaufen und damit dann zur Arbeit zu fahren und mir dann ein Stück Brot dazu schmieren. Ne? Das ist dann für mich ganz, ganz schön. Und ich verzichte auch nicht auf Kaffee, das sage ich euch. Ich liebe Kaffee. Aber ich verzichte auf Milch und nehme Hafermilch. Wobei, es ist ja so eine Sache, ne? Im Hafer steckt ja auch unter Umständen Gluten, weil es so verarbeitet wird mit den anderen, ne, Weizen und weiß ich was, Roggenprodukten, dass das Gluten auch sich in Haferflocken dann befindet. Also auch da muss man aufpassen. Kurz und gut, ich versuche natürlich so gesund wie möglich zu leben, auf industriellen Zucker zu verzichten und natürlich auch so gut es geht auf Käse. Ich nehme dann auch eher mal Ziegenkäse, ne? Und ich versuche auf alles Industrielle sowieso zu verzichten, ne? Selber dann zu kochen, vor allen Dingen mit meiner Tochter, die kocht super. Ich schnibbel dann, sie kocht und wir versuchen möglichst dann so ein normales Leben auch zu führen, auch mit Fleisch, ne, mit leckerem Fleisch, mit Krevetten, mit Lachs, mit auch mal Rinderfilet und Chicken Wings, alles Bio, alles regional. Und darauf möchte ich nicht gerne verzichten. Ab und zu mache ich das, ne, dann lege ich so einen Obsttag oder einen Salattag ein und dann merke ich auch, dass es wieder leicht besser wird, aber es verschwindet eben nicht. So, Also, ich nehme nach wie vor also die ganzen Nahrungsergänzungsmittel und gleichzeitig habe ich natürlich einen bestimmten Ehrgeiz, kann man sagen vielleicht, ne, als Psychotherapeutin, das Ganze mir auch anzugucken. Und dem Aspekt der Psychosomatik ist doch klar. Das heißt, ich musste mir natürlich überlegen, was hast du denn 2006 erlebt? Wie ging es dir denn da psychisch? Ne? Was hat dich denn unglaublich gestresst? Ne? War es die Arbeit? War es die Beziehung? Ich war ja geschieden seit 2000. Ich hatte dann, was weiß ich, nicht sehr viele Versuche, in eine Partnerschaft zu gehen und habe mich erinnert, dass ich 2005 einen Mann getroffen hatte im White Trash. Das war damals noch in der Torstraße und Jagger war da gewesen und ich kam gerade aus einem Workshop, ne, von meinen Systemikern, da oben irgendwo in Neuschenau, ja. Und wir hatten tatsächlich so eine tolle Übung gemacht, wie du also so linke und rechte Hand hast du ausgestreckt, nach links, rechts deine Arme und lässt sie so ganz langsam zusammenkommen, so als würdest du dich bereit machen für eine Begegnung, ja. Das war wohl auch das Thema Partnerschaft und also offen sich zu halten und offen zu sein für eine Partnerschaft. Und das klappte ganz gut. So, und am nächsten Tag saß ich um Mitternacht, man glaubt das nicht, bei mir am Küchentisch und dachte, ach, irgendwie hast du noch Lust, ne, loszufahren, um mal zu gucken, was in der Stadt so los ist. Und bin am Tresor vorbei und dann habe ich gedacht, na, da wurde doch gerade berichtet, dass Jagger im White Trash war, da fährst du doch mal hin, ja? So, und was soll ich euch sagen, liebe Leute? Ich sitze da an der Bar und unterhalte mich mit einem, was war das? Ein ganz junger Typ aus der Tschechei und wir sind ein Literat, ein Schriftsteller und ich unterhalte mich auf Englisch mit ihm und plötzlich geht die Tür auf und wie das so ist, ne? Es kommt ein Mann rein und ich weiß ganz genau, wow, boah, der ist klasse, der ist absolut spannend. Boah, das ist die Chemie, die dann stimmt, ne? Also ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Ich meine, ich habe sowas ja mit meinem Ehemann erlebt. Ich meine, die Story ist ja auch abgefahren und die werde ich euch auch noch erzählen. Aber ich will euch das jetzt erstmal zu Ende erzählen, was ich da erlebt habe. Ich bin also sozusagen durch und durch erschüttert, ja, von diesem Anblick. Und er kommt auf mich zu, er kommt am Tresen lang. Ich unterhalte mich ja, auf der linken Seite sitzt der Literat. Ich sehe ihn an mir vorbeikommen und ich erzähle zum Literaten, sage ich, du, was sage ich, he's the one I am too, oder he's like me, oder he's my generation, sag ich. My generation. Das ist ein altes Lied von den Who, ne? Ich weiß nicht, die nicht in meinem Alter sind, die kennen das vielleicht gar nicht mehr. Ja, also wir sind ja alte Rock'n'Roll-Typen. Und er kommt, ne, so auf mich zu und ich mache eine kurze Bewegung mit meinem Gesicht, mit meinem Mund an seiner Wange lang, schnapp so kurz zu und gehe dann wieder mit meinem Kopf zu meinem Literaten und er singt, ne, mit der Luftgitarre My Generation. Oh, da bin ich ja fast in Ohnmacht gefallen. So, und da ist etwas in mir passiert. Ich war ab dem Zeitpunkt wie gelähmt. Es war wie eine Trauma, Symptomatik. Ja? Ich habe tatsächlich kein Wort mehr rausgebracht. Ich habe ihn nicht mehr angucken können. Ich habe so getan, als würde ich mich weiter mit meinem Literaten da unterhalten. Ich war völlig neben mir. Ich habe mir überhaupt nicht klar gemacht, dass ich eine Angstattacke bekommen habe. Ich habe gedacht, und zwar habe ich das wirklich gefühlt, der ist es. Und jetzt ereilt mich das Schicksal, dass ich den Mann meines Lebens jetzt nach meinem Ehemann, ne, treffe. Und das hat mich dermaßen gebeutelt. Ich habe dermaßen gedacht, ich bin es sozusagen nicht wert. Ich ich bin nicht genug quasi für diesen Mann. Oder also es hat mich eine Angstattacke heimgesucht, die ich nicht auflösen konnte. Ich saß da. Der ist immer wieder an mir vorbeigeschlichen hin und her, bis es ihm irgendwann mal zu viel wurde. Und der hätte mich schütteln müssen. Er hätte mich wie Dornröschen schütteln müssen. Oder mir wenigstens seine Karte in mein Jackett stecken müssen, falls ich mich mal irgendwann mal wieder beruhige und zur Besinnung komme. Ich bin nicht zur Besinnung gekommen. Er hat sein Flensburger am Tresen bezahlt und ist gegangen. Und ich bin sowas von lediert aus dem Schuppen rausgelaufen. Ich habe noch, als er bezahlte, einen Schrei ausgestoßen, der durch den ganzen Schuppen ging. Und er guckt mich an, aber ich guck sofort wieder weg. Also Leute, Behinderter kann man nicht sein. Ja? Und das ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr zu denken gegeben hat und was mich echt in die Depression gestürzt hat, dann anschließend, ne? Ich habe diesen Typen nie wieder gesehen, leider. Ich habe alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu schaffen, rauszufinden. Ich habe Leute echt belästigt, glaube ich, mit einem E-Mail. Sag mal, warst du das? Ich habe gedacht, da ist es einer von den einstürzenden Neubauten oder irgendwie vorher hieß es die Haut gewesen. Und ach, du ahnst es nicht. Was ich alles versucht habe, um das rauszufinden, wer das war. Es ist mir nicht gelungen. So. Und ich war natürlich total schwerstens depressiv, dass ich schon vom Beruf her, ja, mich frei mache von alten Mustern und versuche wieder eine Offenheit herzustellen dem neuen Partner gegenüber, ja, trotz allem, was ich erlebt habe vorher, was mich dann vielleicht ein bisschen misstrauisch hat werden lassen, dass ich, die ich gerade diese Übung gemacht habe, nicht in der Lage war, meine Angst einfach mal wahrzunehmen, auszudrücken und zu sagen, ey, Typ, ich weiß nicht, wer du bist, aber mir schlackern gerade die Knie. Ich kann es nicht fassen, dass ich dir jetzt gerade begegne. Ich finde es großartig, aber ich habe eine Scheißangst, dass ich das nicht konnte. Da war ich mir sehr, sehr böse, muss ich euch sagen. Und da kommt dieses ganze Problem von Selbstzweifel und Selbstkritik und gnadenlosen sich selbst die Schuld in die Schuhe schieben, ne, zum Ausdruck. Ja? Und das ist etwas, was ich auch begriffen habe inzwischen, was du lernen kannst, ja, dir dann als erstes mal selbst zu verzeihen. Das nimmt dir schon Stress. Und es ist so, wie aus Hawaii kommt diese Methode, man nennt das Ho'oponopono. Und das ist etwas, was eine ganz tiefe Weisheit in sich birgt, dass du erstmal sagst, und das machen sie in ihren Ritualen, ne? In ihren Stammesgemeinschaften auf Hawaii. Die sagen erstmal, wenn irgendwas passiert ist, was nicht gut war, du hast dich verhalten und das tauchte nun gar nichts, ne? Dann kommt der ganze Stamm zusammen und derjenige, der das nun verbrochen hat, ne, der nimmt als erstes mal wahr, dass er bereut. Das erinnert uns natürlich sofort an unseren christlichen Glauben, also an auch meinen christlichen Glauben. Zu dem bin ich ja immer mehr gekommen, interessanterweise. Ne? Ich war ja mal ganz strenge Atheistin. Ja. Und das bedeutet, dass du erstmal lernst zu sagen, tut mir leid. Und vor allen Dingen dir selbst auch gegenüber. meine Güte, was mutest du dir eigentlich zu, ja? Dass du so verspannt bist, dass du so geängstigt bist, dass du überhaupt nicht mehr zu einer offenen Verhaltensweise findest. Und natürlich, was mutest du anderen zu, ne? Und dann kommt auf jeden Fall ein, zum Beispiel, danke. Danke, dass es solche spirituellen Meister gibt, die uns an die Hand nehmen und sagen, du, ja, guck mal, wie es dir möglich ist, zu dir selbst wiederzufinden und dich selber zu lieben, ja, nachdem du dir verzeihen kannst. Du kannst dir verzeihen. Und wenn du nicht dir selbst verzeihen kannst, dann kannst du anderen auch nicht verzeihen. Was aber unbedingt notwendig ist, ich habe euch das erzählt, ja, deshalb machen wir Aufstellungsarbeit, weil wenn du dir selbst nicht verzeihen kannst, kannst du auch anderen nicht verzeihen. Und das haben die in Hawaii total begriffen, ne? Und es gibt eben da die verschiedenen Schritte. Es tut mir leid, ja. Ich danke euch, liebe Meister, die ihr mir den spirituellen Sinn unseres Lebens näher bringt und dass ich mir verzeihen kann und dass ich auch mich lieben kann, ja. Und ich bin bereit, das ist dann sozusagen der fünfte Schritt, es abzugeben, ja. Es abzugeben und vielleicht ein Wunder zu bezeugen und nicht mehr mich ständig schuldig spreche, ja. Und ständig kämpfe, weil der Kampf gegen Krankheiten, der Kampf gegen Rheuma, der Kampf gegen Krebs ist nicht besonders förderlich, ja. Mach dich nicht wirklich entspannt, lässt den Stress nicht gut bewältigen, ja. Und das ist etwas, was ich tatsächlich durch die Rheuma und Krebserkrankung lernen musste zu begreifen. Und auch wenn die Symptomatik dann jetzt mit Brustkrebs nochmal aufgetaucht ist und ich noch nicht ganz frei bin von Rheuma, habe ich aber doch das Gefühl, einen Weg mehr zu mir selbst gefunden zu haben. Ja. Ja, das soll es für heute mal sein, liebe Leute. Und eigentlich wollte ich ja euch immer einen Spruch, ne, zum Besten geben. Und da muss ich natürlich mal gucken. Ich hatte zum Beispiel einen Spruch, der ist schon etwas älter, von dem guten, dem ja leider auch Verstorbenen, wie heißt der, Roger, ne, oder Roger Williamson, wollte ich euch gerne mal sagen. Oh ja, da ist er. Ich erzähle mein Leben als eine Kette von Pleiten, weil ich glaube, das humanisiert eher als die Einsamkeit der Triumphe, an die wir uns kaum erinnern können. Ja, recht hat er, Gute, ne? Ja, dann alles Gute, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, das war Maggie.
Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Abonniere diesen Podcast und wenn du Lust hast, lass eine Bewertung da und schreib eine kurze Rezension. Du kannst mir auch auf Instagram @margretnesberlin folgen. Mehr zu den einzelnen Podcast-Folgen erfährst du auf meiner Website margret-mees.de. Ich wünsche dir eine schöne Woche.